Ein Ort, den ich als meinen betrachte, aber der für mich gleichzeitig das Schlimmste aller Übel darstellt, ist das Fernsehen. Dort fühle ich mich sehr, sehr unwohl.
Dans lequel je me sens très, très mal à l'aise.
Zeigen Sie die Szene nochmal. Aber das geht ja im Fernsehen nicht. Hier kann man nicht arbeiten. Das können die nicht. Diese Fabrik hier hat 400 Milliarden Franc gekostet. Aber es gibt nicht mal einen Knopf, um eine Sequenz nochmal zu zeigen. Ich hätte Ihnen viel zu sagen, aber das geht nicht. Fernsehen ist nicht zum Kommunizieren da, sondern um Befehle zu übermitteln. Aber sehr angenehm ist doch dieser riesige finanzielle Schwindel.
Ja, das denke ich auch.
Denn Sie kriegen damit doch leicht 3 Stunden Sendezeit voll. Mit 3 Leuten, die für Sie ganz umsonst sind, die nur zu Ihrem eigenen Vergnügen herkommen.
Ein letztes Wort zu Jean-Luc Godards Maria und Josef.
Vorhin war ich etwas beunruhigt über die Formulierung, wenn Gott ihn leben ließe, dann würde er Detektiv beenden. Ich hoffe schon, dass er beendet wird. Glauben Sie das auch?
Wenn ich ihn beende, wird er in der Tat beendet sein.
Vielen Dank, Jean-Luc Godard.
Wie diese Nachrichtensendung.
Wie bitte?
Wie diese Nachrichten.
Ja, wir müssen sie beenden. Was wollen Sie denn nun, dass ich sage?
Ich weiß es nicht. Was sagen Sie denn sonst?
Am Ende? Ich sage...
Nein, ich meine den Satz, den Sie jetzt sagen.
Auf Wiedersehen und ich hoffe bis morgen.
Gut. Können wir näher an Yves herangehen? Wie wäre die Bildeinstellung normalerweise, wenn er das sagt?
Normalerweise.
Ich denke normalerweise auf Kamera 1 in Großaufnahme. Da kommt die 1 auf uns zu.
Aber ich sehe es nicht. Ah ja, das nennen Sie eine Großaufnahme.
Was weiß ich, bin kein Regisseur.
Wäre das die Bildeinstellung?
Ich denke, ja.
Ich denke, man müsste die Einstellung so machen.
Wenn Gott ihn leben ließe, dann würde er Detektiv beenden. Ich hoffe schon, dass er beendet wird. Glauben Sie das auch?
Wenn ich ihn beende, wird er in der Tat beendet sein.
Vielen Dank, Jean-Luc Godard.
Wie diese Nachrichtensendung.
Wie bitte?
Wie diese Nachrichten.
Ja, wir müssen sie beenden. Was wollen Sie denn nun, dass ich sage?
Ich weiß es nicht. Was sagen Sie denn sonst?
Am Ende? Ich sage...
Nein, ich meine den Satz, den Sie jetzt sagen.
Auf Wiedersehen und ich hoffe bis morgen.
Gut. Können wir näher an Yves herangehen? Wie wäre die Bildeinstellung normalerweise, wenn er das sagt?
Normalerweise.
Ich denke normalerweise auf Kamera 1 in Großaufnahme. Da kommt die 1 auf uns zu.
Aber ich sehe es nicht. Ah ja, das nennen Sie eine Großaufnahme.
Was weiß ich, bin kein Regisseur.
Wäre das die Bildeinstellung?
Ich denke, ja.
Ich denke, man müsste die Einstellung so machen. Eher so. Kann ich das Bild sehen? Ja, diesen Bildausschnitt. Hier zum Beispiel ein Licht weniger. Und dann, ich weiß nicht, sagen Sie einfach auf Wiedersehen, Yves.
Auf Wiedersehen und bis morgen um 13 Uhr mit Marie.
Nein, warten Sie, Sie sind nicht ernst genug. Sie glauben gar nicht, dass Sie sie morgen wiedersehen werden. Schauen Sie sie jetzt nicht an. Nein. Egal, wer es ist im Fernsehen, ein Intendant oder ein Kameramann, was er braucht, ist sein Gehalt. Ich glaube aber nicht, dass Louis oder Georges, ich weiß nicht, wie Sie heißen da hinter der Kamera, ich glaube nicht, dass Sie mein Bild brauchen. Dagegen, wenn ich Sie filme, brauche ich es. Ich werde an dem Tag an Europa glauben, an dem dieses ehrenwerte Haus hier um 20 Uhr oder um 22 Uhr regelmäßig nicht nur schlechte amerikanische Filme ausstrahlt, sondern auch schlechte türkische, schlechte schwedische, schlechte birmanische Filme und so weiter. Aber das wird nicht passieren.
Dem Publikum ist ein schlechter Film aus Amerika lieber als einer aus Birma.
Aber warum?
Was weiß ich, aber das sagen die Umfragen und die Einschaltquoten.
Reden fällt mir leicht. Ich liebe es zu reden, ohne etwas zu sagen. Darin werden Sie mich nie schlagen. Ich glaube, dass man vor Bildern große Angst hat. Wenn man hinsehen würde, wäre alles gut, aber man will nicht sehen. Das Fernsehen will vor allem nicht sehen, dabei würde es genügen, welche zu zeigen. Deshalb ist das Fernsehen so schlecht, weil es vom Text ausgeht und nicht vom Bild. Man braucht also gar keine Bilder, das macht nur Angst. Ich aber brauche welche für meine körperliche Gesundheit. Und wenn ich ein Arschloch bin, dann brauche ich ein Bild, das mir das zeigt. Denn wenn Sie es mir nur sagen, glaube ich Sie nicht unbedingt. Wenn man ein Bild macht, darf man es zugleich auch nicht machen. Man hat das Gefühl, dass man nicht spricht, sondern gesprochen wird. Man wird nicht gefilmt, man wird gesprochen. Jetzt im Moment werde ich nicht gefilmt, sondern gesprochen.
Jean-Luc Godard.
Was meinen Sie zu diesem Krieg?
Brauchen Sie mich hier wirklich für dieses Gespräch? Es ist schwierig mit Ihnen im Fernsehen. Wir reden viel, zeigen aber nur dürftige Bilder, die nicht viel sagen.
Das ist der am wenigsten gefilmte Krieg der Welt.
Wären Sie gern bei den Kämpfen dabei?
Das ist mein Job und wenn es...
Nein, ich meine, wären Sie gern dort?
Ich persönlich, ich glaube, ich...
Ich meine für Ihren Job.
Mein Quantum an Krieg habe ich abgekriegt, wie alle jungen Reporter.
Nein, den Krieg live zu zeigen. Ich glaube...
Das ist live nicht möglich.
Die Leute werden begeistert, wie im alten Rom. Und das wird kommen. Krieg ist wie gemacht fürs Fernsehen.
Philipp, warum beginnen Sie nicht mit den Worten, ich weiß nicht, was los ist?
Jean-Luc, ich habe einleitend gesagt, widersprüchliche und verwirrende Informationen.
Warum nicht, ich weiß nicht, was los ist? Sie scheinen nämlich zu wissen, was das ist, widersprüchliche Informationen. Sagen Sie doch einfach, ich, Chef von Antenne 2, weiß nicht, was los ist.
Erstens mal bin ich nicht Chef von Antenne 2. Zweitens,
ich als Sprecher weiß nicht, was los ist.
Sprecher bin ich auch nicht.
Machen Sie mir doch eine Freude, sagen Sie, ich weiß nicht, was los ist.
Sprecher, das ist nicht der richtige Begriff.
Dann wenigstens, ich sehe nicht selbst, was passiert ist. Geht das?
Ich habe nicht gesehen, was auf den Falklandinseln passiert ist.
Wir haben Angst vor dem Bild. Alle, ich auch. Und um diese Angst zu überwinden, muss ich welche machen. Der Ausbeuter erzählt dem Ausgebeuteten nie, wie er ihn ausbeutet. Daher müssen wir, die wir die Information repräsentieren in Gestalt von Kino, Fernsehen und Presse und somit Teil der Verlautbarungen des Ausbeuters sind, daher müssen wir auf eine ganz andere Art und Weise erzählen.
Es ist jetzt 18.05 Uhr und 10 Sekunden, das ist der Angriff der Gegenwart.
Ein Ort, den ich
auf die übrige Zeit, heute gewidmet der Person, die Mikrofon 1 angeschlossen hat und diesen Knoten produziert hat. Das war ein Beitrag von Tara Herbst und Nicolas Siepen. Der fängt jetzt nochmal an und dann fangen die Nachrichten nochmal an. Danke.
Ein Ort, den ich als meinen betrachte, aber der für mich gleichzeitig das Schlimmste aller Übel darstellt, ist das Fernsehen. Dort fühle ich mich sehr, sehr unwohl.
Dans lequel je me sens très, très mal à l'aise.
Zeigen Sie die Szene nochmal. Aber das geht ja im Fernsehen nicht. Hier kann man nicht arbeiten. Das können die nicht. Diese Fabrik hier hat 400 Milliarden Franc gekostet. Aber es gibt nicht mal einen Knopf, um eine Sequenz nochmal zu zeigen.
Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Die 18 Uhr Nachrichten von Partner gegen Berlin im Juniradio 104.1, montags bis freitags. Heute ist Montag. Ich hatte am Freitag die Liste der 4.000 in den letzten 7 Jahren an den Grenzen der Festung Europa gestorbenen Flüchtlinge vorgelesen. Das heißt, ich hatte angefangen, die vorzulesen, 3 Seiten von 15 geschafft in einer Stunde oder einer Dreiviertelstunde. Und da eben am letzten Freitag gerade erst gemerkt in dem Moment, dass an diesem Freitag, letzten Freitag, 20. Juni, ausgerechnet Tag des Flüchtlings war. Und daraufhin war ich mir dann nicht mehr so sicher, was den Tag des Flüchtlings betrifft, weil es ja kein Tag ist, an dem die überladenen Boote auf dem Mittelmeer, von denen wir berichtet haben, das Kentern unterlassen würden. Also kein Tag, an dem die Europäische Union oder der Bundespräsident oder sonst wer ein paar Flugzeuge chartern würde, um irgendwie zur Feier des Tages des Flüchtlings wenigstens ein paar von denen die akute Lebensgefahr auf dem Weg nach Europa zu ersparen. Das passiert natürlich nicht. Stattdessen glaubt man die halt irgendwo tot am Strand auf. Der Tag des Flüchtlings oder die Menschenrechte, das ist jetzt noch ein Nachhall von der Sendung am Freitag. Dieser Tag des Flüchtlings oder eben ein Tag der Menschenrechte, falls es den gibt, der Menschenrechte des Flüchtlings von mir aus, der nicht mit Kanonen beschossen werden darf und der nicht isoliert oder gefoltert werden darf und der ein Recht auf ein Verfahren hat und auch ein Recht darauf, dass ihn die Bundesgrenzschutzbeamten bei der Abschiebung nicht einfach umbringen, keine Ahnung. Der Tag des Flüchtlings, da geht es ja um eigentlich um was anderes. Das ist ein Phänomen der Repräsentation. Also Repräsentation, was ist das? Das ist ein Bild herstellen, das für die Abgebildeten spricht. Und da fragt man sich dann schon, zu welchem Ziel man diese Namen vorliest, wie jetzt am Freitag, die man selber noch nicht mal aussprechen kann, zum größten Teil korrekt. Das kann ja nicht dem Zweck dienen, dass die nicht vergessen werden, weil die sind ja längst vergessen und dann auch schon wieder vergessen, also nie erinnert worden. Das heißt, heute Montag, 23. Juni, lese ich nicht da weiter, wo wir am Freitag aufgehört haben. Die meisten Flüchtlinge, man kann das kurz zusammenfassen, ertrinken im Mittelmeer. Aber so gut wie alle, die sich umbringen, bringen sich nördlich der Alpen um. Und zwar vor allem in deutschen Gefängnissen. So viel lässt sich zusammenfassend sagen. Die schlimmsten Grenzen Europas, was ja fraktale Grenzen sind, also Grenzen im Innern, Grenzen, die nicht nur ein Gebiet umschließen, sondern die ein Gebiet auch im Innern überall durchziehen. Die schlimmsten Grenzen sind die Strömungen des Mittelmeers, gefolgt von den Zellen in deutschen und österreichischen Abschiebeknästen. Und was die Menschenrechte betrifft, wir haben auch heute wieder, das ist ziemlich schwierig, weil unsere Kabel so... Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. MTV makes me wanna smoke crack, fall out of the window and I'm never coming back. MTV makes me wanna get high, can't get it right no matter how I try. And everything's perfect and everything's bright, and everyone's perky and everyone's uptight. I love those videos, I watch them all day.
What's the problem?
I don't know, just stop the tape.
Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, die 18 Uhr Nachrichten im Juni-Radio. Was die Menschenrechte betrifft, gut, ich meine, man kann jetzt sagen zum Beispiel, das wäre eine mögliche Argumentation. Ich weiß nicht, also nachrichtenlagemäßig ist, glaube ich, nichts. Ich habe im Spiegel gelesen, es wäre für 7 Minuten gestreikt worden und Stoiber hat gesagt, es wäre viel zu viel und es sind schon Arbeitsplätze vernichtet worden, all das. Nicht sehr interessant. Was die Menschenrechte betrifft, kann man sagen, man könnte sagen, wir hängen jetzt zum Beispiel in der UNO in New York ein Gemälde auf für zum Beispiel die namenlosen Opfer des Krieges oder die namenlosen Opfer der europäischen Grenzen. Und wenn dann irgendein amerikanischer oder europäischer Minister kommt zur UNO, dann hängt man das halt weg. Da hängt man das Bild 10 Meter weiter irgendwie, dass es nicht im Bild ist, oder man macht so ein Tuch davor, dass es wie ein Vorhang aussieht. Aber ich meine, es ließe sich dennoch sagen, okay, das ist immerhin etwas, das ist immerhin eine Repräsentation, ein Bild, das für die Abgebildeten, die nicht sprechen, spricht. Ein Bild und auch eben ein physisches Bild, wo es immer ziemlich viele Leute braucht, um das rauszuschaffen, wenn der Minister kommt und so, wo sich jeder in der Türkei Gefolterte oder in der Bundesrepublik im Abschiebeknast Isolierte sagen kann, na gut, die Leute, die das mit mir machen hier, die sind im Unrecht und es gibt in New York, in der UNO sogar ein Bild, auf dem das zu sehen ist. Vielleicht ist es ja ganz gut. Und hinterher ist er oder sie dann eh tot, aber in dem Moment gibt es diese Instanz, die er oder sie in so einem spirituellen Sinne anrufen kann. In einem juristischen Sinne lässt sich diese Instanz ja nicht anrufen. Der Menschenrechtsgerichtshof, heißt der so? Menschenrechtsgerichtshof bekommt einen Anruf aus Recklinghausen aus dem Isoliertrakt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Wir haben vorhin schon am Anfang was gehört und wir haben jetzt einen französischen Philosophen, der gesagt hat, das ist französisch über die Menschenrechte. Tout le respect des droits de l'homme, c'est vraiment, on a envie presque de tenir des propositions odieuses. Ça fait tellement partie de cette pensée molle de la période pauvre dont on parlait. Das sind die 80er Jahre, darauf kommen wir noch zurück. C'est du pur abstrait. Les droits de l'homme, mais qu'est-ce que c'est? C'est du pur abstrait, c'est vide. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure pour le désir. Le désir, ça ne consiste pas à ériger un objet, à dire « je désire ceci ». On ne désire pas, par exemple, la liberté, etc. Man begehrt nicht die Freiheit als solche. C'est zéro. On se trouve dans des situations. Je prends l'exemple actuel de l'Arménie. Il est tout récent, celui-là. Das war es in den
späten 80er oder frühen 90er, wann auch immer das gemacht wurde. Les touristes sont celui-là. Qu'est-ce que c'est la situation? Si j'ai bien compris, on me corrigera, mais si on me corrige, ça ne change pas grand-chose. Il y a cette enclave dans une autre république soviétique, il y a cette enclave arménienne. Il y a une république arménienne, il y a une enclave. Bon, ça, c'est une situation. La première chose, il y a ce massacre-là que les Turcs, des semblants des espèces des Turcs, je ne sais pas, pour autant qu'on sache actuellement, je suppose qu'il soit ça, ils massacrent des Arméniens une fois de plus dans leur enclave. Les Arméniens se réfugient dans leur république. Je suppose, tu corriges toutes mes erreurs, das ist Claire Parner, die ihm gegenübersetzt, tu corriges toutes mes erreurs. Et là, il y a un tremblement de terre. On se croyait dans le marquis de Sade. Des pauvres hommes ont traversé les pires épreuves vécues des hommes et à peine ils arrivent là, à l'abri, c'est la nature qui s'y met. Das hatten wir ja auch in Algerien. Je veux dire, on dit les droits de l'homme, mais enfin, c'est des discours pour intellectuels et pour intellectuels odieux et pour intellectuels qui n'ont pas d'idées. D'abord, je remarque que toujours ces déclarations des droits de l'homme, elles ne sont jamais faites en fonction avec les gens qui s'intéressent, les sociétés des Arméniens, d'Arméniens, les communautés d'Arméniens, etc. Leur problème, ce n'est pas les droits de l'homme. C'est quoi? Voilà un agencement. Comme je disais, le désir, c'est toujours à travers des agencements. Qu'est-ce qui est possible pour supprimer cette enclave ou pour faire que cette enclave soit vivable? Qu'est-ce que c'est cette enclave là-dedans? Arménische enclave. Ça, c'est une question de territoire. Ce n'est pas une question des droits de l'homme, c'est de l'organisation de territoire. Qu'est-ce qu'ils vont supposer que Gorbatchev va tirer de cette situation, de cette späten 80er oder ganz frühen 90er? Comment il va faire pour qu'il n'y ait pas cette enclave arménienne livrée là aux Turcs menaçants autour? Ce n'est pas une question des droits de l'homme, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de jurisprudence. Toutes les abominations qui subissent que subit l'homme sont des cas, sind Fälle. C'est pas des démentis à des droits abstraits, c'est des cas abominables. On dira que ces cas peuvent se ressembler, mais c'est des situations de jurisprudence. Le problème arménien, là, c'est typiquement ce qu'on appellera un problème de jurisprudence, der Rechtsprechung, im Gegensatz zu der Justiz, die das Recht wäre, oder les droits, die diese Menschenrechte sind. C'est extraordinairement complexe. Que faire pour sauver les Arméniens et que les Arméniens se sauvent eux-mêmes de cette situation? Et en plus, ce tremblement de terre s'y met. Un tremblement de terre qui a aussi ses raisons, des constructions qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas faites comme il fallait. Tout ça, c'est des cas de jurisprudence. Agir pour la liberté, devenir révolutionnaire, c'est opérer dans la jurisprudence. Quand on s'adresse à la justice, ça n'existe pas. Les droits de l'homme, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la jurisprudence. C'est ça l'invention du droit. Alors, ceux qui se contentent de rappeler les droits de l'homme et de réciter les droits de l'homme, c'est des débiles. Il ne s'agit pas de faire appliquer les droits de l'homme, il s'agit d'inventer des jurisprudences où, pour chaque cas, ceci ne sera plus possible. C'est très différent. Je prends un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est le seul moyen de faire comprendre ce que c'est la jurisprudence. Les gens n'y comprennent rien, enfin pas tous. Les gens ne comprennent pas très bien. Je me rappelle, moi, le temps où il a été interdit de fumer dans les taxis. Avant, ça c'est Paris. Avant, on fumait dans les taxis. Il y avait un temps où on n'avait plus le droit de fumer dans un taxi. Les premiers chauffeurs des taxis qui ont interdit de fumer dans les taxis, ça fait du bruit parce qu'il y avait des fumeurs. Il y en avait un, c'était un avocat. J'ai toujours été passionné par la jurisprudence, par le droit, das kann man auch, glaube ich, weglassen, donc les taxis. Il y a un type qui ne veut pas être interdit de fumer dans un taxi. Il fait un procès au taxi. Je me souviens très bien parce que là, je m'étais occupé d'avoir les attendus du jugement. Le taxi était condamné. Aujourd'hui, pas de question, il y aurait le même procès, il ne serait pas condamné le taxi, ça serait l'usager qui serait condamné. Mais au début, le taxi a été condamné. Sous quels attendus? Que lorsque quelqu'un prenait un taxi, il était locataire. Donc l'utilisateur du taxi a été assimilé à un locataire. Le locataire a le droit de fumer chez lui. Il a le droit d'usage et d'appui. C'est comme s'il faisait de location. C'est comme si ma propriétaire me disait « Non, tu ne vas pas fumer chez toi. » Si je suis locataire, je peux fumer chez moi, pas de problème. Donc, le taxi a été assimilé à un appartement roulant dont l'usager était le locataire. 10 ans après, ça s'est absolument universalisé. Il n'y a pratiquement plus de taxi à Paris où on peut fumer au nom de quoi. Le taxi n'est plus assimilé à une location d'appartement, il est assimilé à un service public. Dans un service public, on a le droit d'interdire de fumer. Tout ça est jurisprudence. Il n'est pas question de droit de ceci ou cela. Il est question de situation et de situation qui évolue. Et lutter pour la liberté, c'est réellement faire de la jurisprudence. Alors là, l'exemple de l'Arménie me paraît typique. Les droits de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, les Turcs, ils n'ont pas le droit de massacrer les Arméniens. Bon, d'accord, les Turcs n'ont pas le droit de massacrer les Arméniens. Et après, c'est vraiment des débiles. Ou pire, je crois que c'est tellement des hypocrites, là, toute cette pensée des droits de l'homme. C'est zéro, philosophiquement, c'est zéro. Et la création du droit, ce n'est pas les déclarations des droits de l'homme. La création en droit, c'est la jurisprudence. Die Rechtsprechung, die Fall für Fall vonstatten geht. Il n'y a que ça qui existe. Donc, lutter pour la jurisprudence, c'est ça être de gauche, c'est créer le droit. Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit im Juni-Radio.
Empty balloon. Oh, get that screeching. Everything's wonderful. Everything's grand. Everything's swinging all across the land. You know it. Bust out the biscuits. Strike up the band.
Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit ist die Nachrichtensendung, die statt der Musiksendung von montags bis freitags kommt, statt der Musiksendung, die am Samstag und Sonntag kommt oder manchmal ausfällt. Juniradio 104.1, 23 Tage Raumkontrolle auf 104.1. Und was Raumkontrolle genau ist, das würde ich gerne erklären, obwohl ich vermutlich, wenn ich das richtig absehe, heute dazu überhaupt nicht mehr kommen werde. Aber vielleicht ließen sich erstmal die Grundlagen klären von Raumkontrolle, nämlich was diese Kontrollgesellschaften, von denen überall die Rede ist, überhaupt sein sollen. Bevor wir das dann demnächst in einer der folgenden Sendungen, ungefähr am Mittwoch oder am Donnerstag, und zwar genau um 18 Uhr, an einem praktischen Beispiel zum Beispiel total anschaulich erklären, was dann Ersatzradio und Juniradio wäre. Ersatzradio insofern, als deren Motto ja schon Raumkontrolle war. Und Juniradio insofern, das ist jetzt hier Musik. Heute habe ich nach Stücken gesucht, wie gesagt, in denen,
I worked down at the video store, making some change, with a sparkle in my step, and a smile on my face. Condominiums.
Heute habe ich jedenfalls nach Stücken gesucht, zuallererst in denen das Wort Volksbühne vorkommt, was ich nicht, wo ich nichts gefunden habe. Also hören wir heute im Hintergrund Stücke, in denen MTV vorkommt.
MTV, wow. MTV, check. MTV makes me wanna smoke crack.
Ja, ja, ja. Das also mit den Kontrollgesellschaften auf sich hat. Es gibt immer wieder den einen kleinen, ganz kurzen Text, auf den dann rekurriert wird von dem gleichen Herrn, den wir eben über die über das Rauchen in Taxis gehört haben, Gilles Deleuze, Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Der schreibt und bezieht sich dabei auch immer nur auf den einen, zwei, drei, vier gleichen Texte, die von Foucault immer angeführt werden. Mikrofon auf. Foucault hat die Disziplinargesellschaften dem 18. und 19. Jahrhundert zugeordnet. Sie erreichten ihren Höhepunkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nun werden die großen Einschließungsmilieus organisiert. Das Individuum wechselt immer wieder von einem geschlossenen Milieu zum nächsten über, jedes mit eigenen Gesetzen. Zuerst die Familie, dann die Schule. Die Schule, die sagt, du bist hier nicht zu Hause. Dann die Kaserne, die sagt, du bist hier nicht in der Schule. Dann die Fabrik, die sagt, du bist hier nicht mehr in der Kaserne. Von Zeit zu Zeit die Klinik, die sagt, du bist hier nicht zu Hause. Möglicherweise das Gefängnis, das noch was anderes sagt, das Einschließungsmilieu schlechthin ist. Das Gefängnis dient als Analogie. Wenn die Heldin in Europa 51 Arbeiter sieht, kann sie ausrufen, I thought I was seeing convicts, ich glaubte Verurteilte zu sehen. Foucault wusste jedoch ebenfalls um die kurze Dauer dieses Modells. Es folgte auf die Souveränitätsgesellschaften. die ganz andere Ziele und Funktionen hatten. Der Übergang vollzog sich schrittweise und Napoleon hat anscheinend die endgültige Umwandlung der einen Gesellschaftsform in die andere bewerkstelligt. Aber die Disziplinierungen gerieten ihrerseits in eine Krise zugunsten neuer Kräfte, die sich langsam formierten und sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasant entwickeln sollten. Die Disziplinargesellschaften, da gehörten wir schon nicht mehr dazu, wir waren schon dabei, sie zu verlassen. Heute zeigt sich, dass die Jugendlichen der 70er und 80er Jahre völlig falsch ausgebildet sind. Keine andere Generation hat den Kampf gegen die Disziplinierungsmechanismen dieser Einschließungsmilieus genauer studiert als sie. Keine andere Generation hat mehr Waffen gegen die Familie, die Schule, die Kaserne und die Fabrik entwickelt und gegen die Klinik schon allemal und das Gefängnis als sie. All diese Waffen sind heute nicht etwa wirkungslos, sondern gegen sie selbst gerichtet. Was als Verheißung gedacht war, erweist sich als Fluch. Von arbeitet nie bis schlafen kann ich schließlich, wenn ich tot bin oder dass das Private, das Politische sei, all diese Parolen sind heute die Slogans des gesellschaftlichen Ist-Zustands. Die unerfüllten politischen Forderungen haben sich einmal zu kulturellen Forderungen umgelogen, fast vollständig erfüllt und bilden heute eins der wenigen Marktsegmente mit zweistelligen Wachstumsraten. Alles ist Pop. Nichts ist unmöglich. Just do it. Kein Stress, keine Termine. Wir müssen noch die Videos zurückbringen und der Kulturstiftung unsere Bankverbindung mitteilen. Wir müssen noch die DJ-Tasche abholen und die Tonschuhe zumachen. Wir schreiben das Jahr 1995. Da gehörten wir schon nicht mehr dazu. Wir waren schon dabei, sie zu verlassen. Und so haben halt viele Leute dieser Leute dann die 90er Jahre mit total sinnloser Selbstbeschau verbracht. Weil man ja, das sind die Nachrichten auf dem Juniradio, der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, immer um 18 Uhr. Montags bis Freitags, heute ist Montag. Weil man ja immer erstmal denkt, selber schuld. Und so entstehen dann in Deutschland solche Unternehmungen wie die sogenannte Poplinke, so ein, wie nennt man das, Zerfallsprodukt einer politischen Bewegung der 80er, die einen, diese politische Bewegung der 80er, die noch einen politischen Begriff namens Pop erfunden hatte, wo es auch schon um sowas wie Westbindung ging, aber vor allem um die Erzeugung von Komplexitäten aller Art als Waffe gegen die binäre Logik der Deutschen oder des Kapitals oder eben des rheinischen Kapitalismus irgendwie. Ja, ich meine, auch das müsste man heute erstmal historisch rekonstruieren, auch wenn das niemand macht. Und dann, das wäre jetzt eine Klammer auf, die Zeitschrift Konkret, die neulich schon vorkam, hat ja immer gern die Frau Antje Vollmer zitiert, sehr gern und sehr oft. Antje Vollmer, die die 70er Jahre als Maoistin in einer Bielefelder K-Gruppe verbracht hat, also haargenau richtig ausgebildet für die Gegenwart im Unterschied zu vielen ihrer Altersgenossinnen und Genossen. Das haben die Situationisten ja auch immer zum Beispiel bei Godard, den wir ganz am Anfang in dieser Einleitung gehört haben, schon erkannt, wenn sie da sagen, wer ist eigentlich dieser unerträgliche Schweizer Maoist hier im Raum? Könnte den mal jemand rauswerfen? So, naja, gab's da schon. Und ich meine, heute werden wir regiert von also Antje Vollmer, die weniger gute Berater hatte als vielleicht Godard und 10 Jahre später noch in Bielefeld in der pro-chinesischen Fraktion der Deutschen Linken sich ihre Qualifikationen zugezogen hat, die dann Vizepräsidentin des Bundestags wurde und heute sowas ist wie die, ich weiß nicht, die sudetendeutsche Sprecherin der Grünen. Die Zeitschrift Konkret hat jedenfalls immer gern zitiert, wie sie circa 89, 90 gesagt hat, wir, also die Grünen, haben dieses Land gründlich zivilisiert. Und das wurde ihr dann 92, 93, als kaum eine Woche verging, ohne dass irgendwo ein Flüchtlingsheim brannte, wurde ihr das nicht ganz zu Unrecht vorgehalten, dieser Irrtum. Wir, die Grünen, hätten dieses Land gründlich zivilisiert. Aber ich meine halt diesen linksradikalen Musikhörern in der 80er, deren Adepten sich dann in den 90ern Poplinke nannten, was anderes ist, worauf wir noch zu diesen Leuten ist eigentlich was exakt Äquivalentes passiert. Wir befinden uns immer noch in dieser Klammer, da wurde Anfang 89 behauptet, das hat Dietrich Dietrichsen damals geschrieben, Deutschland sei jetzt, 88, 89, sei jetzt endgültig eine Fußgängerzonenrepublik geworden. Das heißt, 60 Millionen Leute, die in, das war im Rahmen eines, ich habe das auch nur im Kopf, aber es ist mir ziemlich, glaube ich, noch relativ genau im Kopf, ein Jahresrückblick auf das Jahr 1988. Fußgängerzonenrepublik, stilloser Überfluss, und zwar insbesondere eben Überfluss an Zeichen und billigen Ornamenten und nirgendwo mehr sowas wie Eindeutigkeit oder Sinn. Also irgendwie kurz zusammengefasst, keine Gefahr mehr, Pop, also Pop im Sinne der 80er, Pop hat gewonnen und die Deutschen seien jetzt das lahmarschigste Volk der Welt, noch lahmarschiger als die Belgier und Holländer oder so. Also eben gerade auch wieder, wir haben dieses Land gründlich zivilisiert. Was Dietrichsen halt immer in 92, 93 widerrufen hat, als in Rostock ein vietnamesischer Wohnblock abgefackelt wurde von deutschen Nazis, die Malcolm X-Kappen auf dem Kopf hatten. Da musste man dann halt irgendwie nochmal richtig von Null anfangen. Nur fangen halt die Leute, wenn man von Null anfängt, immer ganz so anders bei Null an, als man denkt. Und die Geschichte verläuft nicht kontinuierlich. Und die Generation, die glaubt, also Poplinke, die Generation, die glaubt, sie würde gerade aus Fehlern lernen, macht in Wirklichkeit in diesem Moment neue Fehler. Die haben halt überhaupt nichts verstanden. Eher, was eher stimmt als nichts verstanden, die versuchen halt eine Entwicklung zu stoppen, die sie selber noch beschleunigen. Pop war ja zu dem Zeitpunkt längst so der Begriff des Feuilletons geworden, dieses 90er-Jahre-Feuilletons. So der Begriff für Feuilleton-Revisionismus, der also diesen Fatz-Feuilletonisten kamen die Ruinen der 80er ja immer noch so vor, wie als wären das brennende Barrikaden. Und dieses Feuilleton brauchte halt Pop als Begriff in den 90ern so dringend, um das alles abzuräumen. Also dieser Punkt, alles ist Pop und alles ist egal. Das war ja mal ein differenzierter politischer Begriff gewesen, Anfang, Mitte der 80er. Und dann auf einmal nur noch Pop, super, viel Spaß in der Kontrollgesellschaft eben. Ah ja, danke, werden wir haben, wir schreiben ja alle eh schon in der FAZ und so weiter. Und dann gibt es natürlich immer noch so Gestalten, also wie zum Beispiel nach einem Putsch in einem südamerikanischen Land, Südamerika-Putsch, die Kommunisten sind tot und verjagt oder sind Pressesprecher oder Kulturbeauftragte von einem Pharmakonzern oder so, da gibt es dann immer noch diesen einen Sohn eines gerade wieder intronisierten Industriellen. Meine Güte. Musik läuft nicht. Das ist der Angriff der Gegenwart. Repeat-Knopf. Man kann die Aufzeichnung von der ersten Woche wiederholen und da hört man, der ist unten rechts. Rolling. MTV makes me wanna smoke crack. Fall out of the window and I'm never coming back. MTV makes me wanna. Man muss das halt immer gleich denken, in dem Moment denken. Wenn man das vorher schon denkt und dann nochmal so nachdenkt, ist das immer schwierig. Also es gibt immer noch so diese eine Gestalt, zum Beispiel im Szenario eines Putsches in Südamerika, so dieser eine Sohn eines gerade wieder an die Macht gekommenen Industriellen, der dann noch mit dem, also der kleine Sohn irgendwie, der dann noch mit dem Skalp eines unbekannten Trotzkisten rumläuft, irgendeiner eigentlich längst vergessenen und einflusslosen Gestalt, der halt so mit dessen Skalp noch nach dem Putsch und der Beseitigung der Kommunisten oder was auch immer das war vorher, mit diesem Skype so durchs Kinderzimmer rennt und Cowboy gegen Indianer spielt. Das wäre dann vermutlich im Fall von Pop Florian Ilias. Dachte ich, habe das Buch nicht gelesen, was er geschrieben hat, aber ich habe in meiner Bahnhofsbuchhandlung beim Warten auf den Zug habe ich die Rückseite angeschaut und darauf steht, keine Ahnung, es steht zumindest sinngemäß sowas da drauf wie guten Tag, ich bin Florian Ilias, es ist 1980 und ich sitze mit dem Playmobil-Piratenschiff in der elterlichen Badewanne und im Wohnzimmer fängt gleich Wetten, das an und das war der Moment meines Lebens, wo ich am eindeutigsten das Gefühl hatte, gerade genau das Richtige zu tun. Ich meine, das ist halt so ungeheuerlich, das ist ja eben gerade genau die rhetorische Figur dieser 80er Linken gewesen. Also ich habe mir diese Platten gekauft, Heaven 17, Prefab Sprout, keine Ahnung, Scritti Politti irgendwas oder später SST und in dem Moment, wo ich sie mir gekauft habe, war eben nichts mehr wie vorher und ich hatte tatsächlich, das war der Moment meines Lebens, wo sich Sachen entschieden. Binnen einer Woche hatte ich meine Eltern umgebracht und war mit dem Freund meiner Schwester abgehauen auf der Straße Richtung Westen. Also diese unhintergehbaren Momente von Politisierung und zwar durch Dinge, die eben nicht bloß einfach Kultur waren oder Jugendkultur oder Popkultur. Und das taucht dann irgendwie bei Florian Ilias in der Badewanne wieder auf, das ist echt nicht zu fassen. Das war jetzt eine sehr lange Klammer wieder zu. Wir befinden uns in einer... Ah yeah, fake it till you make it. Wir befinden uns in einer Nachrichtensendung. Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise aller Einschließungsmilieus. Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie. Die Familie ist ein Heim. Es ist eine Krise wie jedes andere Heim, ob schulisch, beruflich oder sonst wie. Eine Reform nach der anderen wird von den zuständigen Ministern für notwendig erklärt. Schulreform, Industriereform, Krankenhausreform, Armeereform, Gefängnisreform. Aber jeder weiß, dass diese Institutionen über kurz oder lang am Ende sind. Es handelt sich nur noch darum, ihre Agonie zu Rentenreform kam überhaupt nicht vor. Es handelt sich nur noch darum, ihre Agonie zu verwalten und die Leute zu beschäftigen, bis die neuen Kräfte, die schon an die Türe klopfen, ihren Platz eingenommen haben. Die Kontrollgesellschaften sind dabei, die Disziplinargesellschaften abzulösen. Kontrolle ist der Name, den Burroughs vorschlägt, um das neue Monster zu bezeichnen, in dem Foucault unsere nahe Zukunft erkennt. So, Burroughs, I'm assigned to engage the services of Dr. Benway for Islam Incorporated. Dr. Benway had been called in as advisor to the Freeland Republic. Das ist jetzt total weggescrollt hier. Freeland Republic war das letzte, was ich gesehen habe. Im Hintergrund läuft irgendwas mit MTV, bis wir es wieder haben. Ah, das ist jetzt schon, das hat jetzt vermutlich auch diese Suchenden ein Stück gefunden, was Courtney Love mal für MTV, bei MTV gespielt hat. Staring back at me, and it's strange. It's strange. Sascha Kösch, der die Musiksendung am vorvergangenen Samstag gemacht hat, hat mal gesagt, bei einer sehr, sehr langen Website, mein Gott, das kann man ja bis Togo runterscrollen. Und sowas ähnliches ist jetzt hier gerade auch passiert. I'm assigned to engage the services of Dr. Benway for Islam Incorporated. Dr. Benway had been called in as advisor to the Freeland Republic, a place given over to free love. The citizens are well-adjusted, cooperatives, honest, tolerant, and above all, clean. They're probably programming open-source kernels. But the invoking of Benway indicates all is not well behind that hygienic facade. Benway is a manipulator and coordinator of symbol systems, an expert in all phases of interrogation, brainwashing, and control. I've not seen Benway since his precipitate departure from Annexia, where his assignment had been TD, total demoralization. Benway's first act was to abolish concentration camps, mass arrest, and, except under certain limited and special circumstances, the use of torture. Quote, I deplore brutality, unquote, he said. It's not efficient. On the other hand, prolonged mistreatment short of physical violence gives rise, when skillfully applied, to anxiety and a feeling of special guilt. A few rules, or rather guiding principles, are to be borne in mind. The subject must not realize that the mistreatment is a deliberate attack of an anti-human enemy on his personal identity. He must be made to feel that he deserves any treatment he receives because there is something, never specified, horribly wrong with him. The naked need of the control addicts must be decently covered by an arbitrary and intricate bureaucracy so that the subject cannot contact his enemy direct. Kontrollgesellschaften Spezial auf 104.1 in der Nachrichtensendung, die der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit heißt. Every citizen of Annexia was required to apply for and carry on his person at all times with a portfolio of documents. Citizens were subject to be stopped in the street at any time, and the examiner, who might be in plain clothes, in various uniforms, often in a bathing suit or pajamas, sometimes stark naked, except for a badge pinned on his left nipple, after checking each paper, would stamp it. On subsequent inspection, the citizen was required to show the properly entered stamps of the last inspection. The examiner, when he stopped the lodged group, would only examine and stamp the cards of a few. The others were then subject to arrest because their cards were not properly stamped. Arrest meant provisional detention, that is, the prisoner would be released if and when his affidavit of explanation, properly signed and stamped, was approved by the assistant arbiter of explanations. Since this official hardly ever came to his office, the affidavit of explanation had to be presented in person. The explainer spent weeks and months waiting around in unheated offices with no chairs and no toilet facilities. You see, das ist immer noch Burroughs, you see, control can never be a means to any practical end. It can never be a means to anything but more control. Like junk. Und den Begriff Infinite Justice in die Zeit zu übersetzen, in der dieser Text geschrieben wurde, wurde halt unterlassen. Auch Paul Virilio analysiert permanent die ultraschnellen Kontrollformen, bla bla bla. Das ist Kontrollgesellschaft. They wanna smoke crack, fly out the window, and I'm never coming back. MTV makes me wanna get high. Krise der Einschließungsmilieus oder Institutionen oder Familie, Schule, Kaserne, Fabrik. In der Krise des Krankenhauses als geschlossenem Milieu konnten zum Beispiel Sektorisierung, Tageskliniken oder häusliche Krankenpflege zunächst neue Freiheiten markieren, wurden dann aber Bestandteil neuer Kontrollmechanismen, die den härtesten Einschließungen in nichts nachstehen. Weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu, neue Waffen zu suchen. Die verschiedenen Internate oder Einschließungsmilieus, die das Individuum durchläuft, sind unabhängige Variablen. Dabei wird davon ausgegangen, dass man jedes Mal wieder bei Null anfangen muss. Zwar gibt es eine gemeinsame Sprache dieser verschiedenen Milieus, aber sie ist analogisch. Und ich meine, das ist haargenau das, was eben auch Godard, den wir am Anfang hörten, sagt am Ende dieses Films, der zwei der drei Dinge, die ich von ihr weiß, heißt, wo diese, ich glaube zumindest ist der Film, wo diese Waschmittelkartons auf der Wiese so angeordnet sind, dass es aussieht wie eine Hochhaussiedlung, so eine Vorstadtsiedlung. Und da sagt er, Hiroshima, Vietnam, ich habe alles vergessen. Also er hätte alles komplett vergessen, bis auf, dass man, wenn man ihn immer wieder auf Null zurückbringt, dass er eben von da aus wieder neu anfangen muss. Disziplinargesellschaften. Dagegen sind die verschiedenen Kontrollmechanismen untrennbare Variationen, die das System einer variablen Geometrie mit numerischer Sprache bilden. Die Einschließungen sind unterschiedliche Formen, Gussformen, also irgendwie starr, fest. Die Kontrollen jedoch, Microwave, sind eine Modulation. Sie gleichen einer sich selbst verformenden Gussform. Microwave hätte er schreiben sollen. Als Franzose ist er nicht drauf gekommen. Die sich von einem Moment zum anderen verändert. Als in den 80er Jahren in Deutschland überall die Mikrowellengeräte in der Küche auftauchten, tauchten in Frankreich überall eben diese Minitels auf. Die Franzosen, die halt nicht zuletzt deswegen auch so gedemütigt sind, weil sie halt das Sozialistische, also Mitterrand sein Internet, Minitel, weil sie das schon in den 80er Jahren hatten und dann eben von dem US-Militär in Form von kalifornischen Hippies zugrunde konkurriert wurden. Also ganz viel des gekränkten Stolzes der Franzosen hat, glaube ich, mit Minitel zu tun. Die sich verformenden Gussformen, die Kontrollmechanismen sind untrennbare Variationen. Ein Sieb, dessen Maschen von einem Punkt zum anderen variieren. Oder eben, ja, Form der Welle, Microwave. Und das ist, glaube ich, haargenau das, was ein paar Leuten an The Matrix so gefiel, dass der Film The Matrix die Architektur der Kontrolle zeigte. Und zwar eben gerade nicht als eine paranoische oder panoptische Hölle mit Zentralperspektive, sondern als Oberflächen, die sich andauernd verflüssigen irgendwie. Und auf denen zu surfen, und ich meine, auch das wäre ja bei Foucault zu lesen, auf denen zu surfen erstmal irren Spaß macht. Da ist keine Repression am Werk, sondern Begehren. Und Deleuze sagt, das zeigt sich an der Frage der Löhne. Die Fabrik war ein Körper, der seine inneren Kräfte an einen Punkt des Gleichgewichts brachte, mit einem möglichst hohen Niveau für die Produktion, einem möglichst tiefen für die Löhne. In einer Kontrollgesellschaft tritt jedoch an die Stelle der Fabrik das Unternehmen. Und dieses ist kein Körper des Unternehmens, sondern eine Seele, ein Gas. Gewiss war auch in der Fabrik schon, dass es mit dem Gas... Pick up every stitch. Yeah, 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 yeah. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Godard hatte 1990 diesen Film gemacht über Deutschland. Deutschland, Allemagne 9-0, Deutschland 9-0. Wo er halt ein Bild aufgenommen hat am Kaiserdamm, ist das, glaube ich, da wo dieses Funkturm, ICC und so weiter, da so ist Autobahn und Eisenbahn und all dieses. Und da hat er ein Bild aufgenommen von einer Häuserfassade, so einer Wand, auf die eine Werbung aufgedrückt war. Da stand halt drauf Ideen, also eine Werbung für eine Firma, die AGA, glaube ich, heißt, ein Gaskonzern, wo halt riesengroß drauf stand über so einem Bild von so ein paar Gaskartuschen, Ideen und Gase. Und bei Godard ist das sozusagen sowas wie so die Zusammenfassung der deutschen Philosophie von oder auch der deutschen Literatur und der deutschen Politik von Hegel bis Heidegger irgendwie, dieses Ideen und Gase. Arne ist nochmal hingefahren vor einem Jahr oder so und ist mittlerweile halt leider übermalt. Das Unternehmen laut Deleuze sei kein Körper, sondern eine Seele, ein Gas. Gewiss war auch in der Fabrik schon das System der Prämien bekannt, aber das Unternehmen setzt eine viel tiefgreifendere Modulation jedes Lohnes durch, in Verhältnissen permanenter Metastabilität, zu denen äußerst komische Titelkämpfe, Ausleseverfahren und Unterredungen gehören. Diese idiotischen Spiele im Fernsehen sind nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie die Unternehmenssituation adäquat zum Ausdruck bringen. Das heißt, die Fabrik setzte die Individuen zu einem Körper zusammen, zum zweifachen Vorteil des Patronats, das jedes Element in der Masse überwachte und zum Vorteil der Gewerkschaften, die eine Widerstandsmasse mobilisierten. Die deutschen Gewerkschaften, ich kann das jetzt im Hintergrund nochmal öffnen, haben angeblich heute 8 Minuten gestreikt für 6 Minuten. Arbeitskampf für 6 Minuten im Kampf um die 35-Stunden-Woche. Verfangen die Durchhalteparolen der IG Metallführung bei den ostdeutschen Arbeitern immer weniger, die vermutlich nur 4 Minuten streiken würden. Metallerstreiks Stoiber verlangt sofortiges Ende. 2 Minuten. Wir haben jetzt hier noch Musik im Hintergrund laufen. Wird so ein bisschen geklatscht.
Ah. MTV makes me wanna smoke crack. Fall out of the window and I'm never coming back. MTV makes me wanna get high.
Das ist jemand, der hat ein Stück gemacht aus seiner ersten Langspielplatte, die ich zumindest gehört habe. Das heißt Bierkern, wenn ich das jetzt im Hintergrund noch finde. Also wo halt auch dieser eigentlich ein kontrollgesellschaftlicher Zustand recht hübsch. Also was heißt recht hübsch? So halt so in der Sprache des weißen Mannes mit Gitarre um den Hals beschrieben wird. Bla bla, Fabrik, Streik, Gewerkschaften auch von Vorteil und so weiter und so fort. Denn wie das Unternehmen die Fabrik ablöst, löst die permanente Weiterbildung tendenziell die Schule ab und die kontinuierliche Kontrolle das Examen. Das kennen vielleicht die Jüngeren unserer Hörer. Das ist der sicherste Weg, die Schule dem Unternehmen auszuliefern. Wovon hier nichts steht, ist halt dieses Phänomen der sogenannten Evaluation, das heißt der permanenten Selbstkontrolle. Die Arbeit an der Evaluation macht heute 40% der in den deutschen Schulen geleisteten Arbeit aus, also dieses PISA-Studie lesen, neue PISA-Studie schreiben, PISA-Studie weiterreichen, PISA-Studie, PISA-Studie. Und ich meine, also an dieser Evaluation, und zwar bitte freundlichst, paritätisch und so weiter beteiligt zu werden, ist auch die letzte verbliebene Forderung der Studenten, glaube ich, oder der letzten Reste dessen, was mal Studentenvertretungen waren. Ich kenne das selber noch aus den, glaube ich, auch wieder so späten 80er Jahren, da hieß das Kienbaum-Gutachten und die haben halt auch Wirtschaftsprüfer sind oder Unternehmensberater sind halt in die Schulen gelaufen und haben gesagt so, hier werden Kosten produziert und die Einnahmen sind nicht so dolle und das hat sich dann geändert und die Direktoren wurden zu Managern, dann wurden die, glaube ich, die Konrektoren hieß das irgendwie in der Sprache der Kneste, die wurden dann zu Vice-CEOs oder so, Chief Executive, Vice-Vize, Chef-Exekutive, Offices, Büromänner. In den Disziplinargesellschaften hörte man nie auf anzufangen, von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik und immer wieder los bei Null, während man in den Kontrollgesellschaften nie mit irgendwas fertig wird. Unternehmen, Weiterbildung, Dienstleistung sind metastabile und koexistierende Zustände ein und derselben Modulation, die einem universellen Verzerrer gleicht. Kafka, der schon an der Nahtstelle der beiden Gesellschaftstypen stand, hat im Prozess, im Buch Der Prozess, Roman Der Prozess, die fürchterlichsten juristischen Formen beschrieben. Der scheinbare Freispruch der Disziplinargesellschaften zwischen zwei Einsperrungen und der unbegrenzte Aufschub der Kontrollgesellschaften in kontinuierlicher Variation sind zwei sehr unterschiedliche juristische Lebensformen. Und in seinen Tagebüchern schreibt er dann Kafka, Abend allein, das ist Berlin, Partner gegen Berlin präsentiert die 18 Uhr Nachrichten im Juniradio. Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Kafka. Abend allein auf einem Sessel unter den Linden. Leibschmerzen. Begegnung mit Dr. Benway. Trauriger Kontrolleur. Stellt sich vor die Leute, tritt die Zettel in der Hand und lässt sich nur durch Bezahlung fortschaffen. Verwaltet sein Amt trotz aller scheinbaren Schwerfälligkeit sehr richtig. Man kann bei solcher Dauerarbeit nicht hin und her fliegen. Auch muss er sich die Leute zu merken versuchen. Beim Anblick solcher Leute immer diese Überlegungen. Wie kam er zu dem Amt? Wie wird er gezahlt? Wo wird er morgen sein? Was erwartet ihn im Alter? Wo wohnt er? In welchem Winkel streckt er vor dem Schlaf die Arme? Könnte ich es auch leisten? Wie wäre mir zumute? Alles unter Leibschmerzen. Schreckliche, schwer durchlittene Nacht und doch fast keine Erinnerung an sie.
It's strange. got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah, 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 yeah. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch.
Und was denn Deleuze weiter sagt über die Kontrollgesellschaften ist, die Individuen sind individuell geworden und die Massen Stichproben, Daten, Märkte oder Banken. Vielleicht kommt im Geld noch am besten der Unterschied, der Unterschied bei den Gesellschaften zum Ausdruck. Weil diese Raubkopien sind von minderer Qualität, sehe ich gerade, meine Güte. Weil die Disziplin immer im Zusammenhang mit geprägtem Geld stand, zu dem das Gold als Eichmaß gehört, während die Kontrolle auf schwankende Wechselkurse, auf Modulationen verweist, die einen Prozentsatz der verschiedenen Währungen als Eichchiffre einführen. Der alte Geldmaulwurf ist das Tier der Einschließungsmilieus, der Disziplinargesellschaften, während das der Kontrollgesellschaften der Linux-Pinguin ist. Der Übergang von einem Tier zum anderen, vom Maulwurf zum Linux-Pinguin, ist nicht nur ein Übergang im Regime, in dem wir leben, sondern auch in unserer Lebensweise und unseren Beziehungen zu anderen. Der Mensch der Disziplinierung war ein diskontinuierlicher Produzent von Energie, während der Mensch der Kontrolle eher wellenhaft ist, in einem kontinuierlichen Strahl, in einer Umlaufbahn. Überall hat das Surfen schon die alten Sportarten abgelöst. Und das ist dann in der Tat dieser blöde Anti-Amerikanismus der französischen Linken, ob das jetzt Deleuze ist oder Godard, wer auch immer, die trauern halt so, überall hat das Surfen schon die alten Sportarten abgelöst, die trauern dem Tennis nach. Die Amerikaner hätten, das ist so der Vorwurf, die Amerikaner hätten den Tennissport kaputt gemacht und diese komische Faszination halt für das alte europäische Tennis. Da hat Rumsfeld dann vermutlich schon recht, wenn er sagt, Franzosen ohne uns würde euer Frankreich heute Westdeutschland heißen und deshalb halt bitte auf mit dem Tennis. Das Schönste an Paris ist McDonald's, was sie auf den Champs-Élysées ja schon in den 90ern verboten haben, weil es kulturell nicht hinkommt, war die Begründung. Und dann beschwert sich halt Old Europe über Freedom Fries. Es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach, jede Gesellschaft mit Maschinentypen in Beziehung zu setzen. Nicht, weil die Maschinen determinierend sind, sondern weil sie die Gesellschaftsformen ausdrücken, die fähig sind, sie ins Leben zu rufen und einzusetzen. Die alten Souveränitätsgesellschaften gingen mit einfachen Maschinen um. Hebel, Flaschenzüge, Uhren. Die jüngsten Disziplinargesellschaften waren mit energetischen Maschinen ausgerüstet, welche die passive Gefahr der Entropie und die aktive Gefahr der Sabotage mit sich brachten. Also Henry Ford, Fordismus. Und Sabotage kommt von Sabot, das ist so der ins Fließband geworfene Schuh, der die Produktion zum Stillstand bringt. Die Kontrollgesellschaften operieren mit Maschinen der dritten Art, Informationsmaschinen und Computern, Linux-Servern, deren passive Gefahr in der Störung besteht und deren aktive Gefahr Windows-Server, Computerhacker und elektronische Viren bilden. Es ist nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern eine tiefgreifende Mutation des Kapitalismus. Eine Mutation, die inzwischen gut bekannt ist und die sich folgendermaßen zusammenfassen lässt. Der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts ist einer des Eigentums und, was die Produktion betrifft, der Konzentration. Er richtet die Fabrik im Milieu der Einschließung, wobei der Kapitalist Eigentümer der Produktionsmittel, aber eventuell auch Eigentümer anderer Milieus ist, die analog konzipiert sind. Das Heim des Arbeiters, die Schule und so weiter. Was den Markt angeht, so wird er manchmal durch Spezialisierung, manchmal durch Kolonisierung, manchmal durch Senkung der Produktionskosten erobert. In der aktuellen Situation ist der Kapitalismus jedoch nicht mehr an der Produktion orientiert, die er oft in die Peripherie der dritten Welt auslagert, selbst in komplexen Produktionsformen wie Textil, Eisenverarbeitung, Öl. Falls das total in Vergessenheit gerät, es gibt das ist eigentlich eine permanente Eilmeldung zum Thema Outsourcing von Textilienproduktion. Das ist jetzt sozusagen eine, vielleicht zum nochmal, beim nochmal wiederhören gesetzte Bookmark. Eilmeldung, Textilproduktion, Outsourcing von Textilproduktion, wie kommen die H&M-Klamotten nach New York? Das ist sehr interessant. Hier geht es aber weiter mit den Nachrichten von heute. Das ist der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Es ist ein Kapitalismus der Überproduktion. Er kauft keine Rohstoffe und verkauft keine Fertigerzeugnisse mehr, sondern er kauft Fertigerzeugnisse oder montiert Einzelteile zusammen. Was er verkaufen will, sind Dienstleistungen und was er kaufen will, sind Aktien. Dieser Kapitalismus ist nicht mehr für die Produktion da, sondern für das Produkt, das heißt für Verkauf oder Markt. Daher ist ein wesentliches Merkmal die Streuung
Und die Fabrik hat dem Unternehmen Platz gemacht. Familie, Schule, Armee, Fabrik sind keine unterschiedlichen analogen Milieus mehr, die auf einen Eigentümer konvergieren, Staat oder private Macht, sondern sind deformierbare und transformierbare The Matrix Figuren ein und desselben Unternehmens, das nur noch Geschäftsführer kennt. Sogar die Kunst hat die geschlossenen Milieus verlassen und tritt in die offenen Kreisläufe der Bank ein. Die Eroberung des Marktes geschieht durch Kontrollergreifung und nicht mehr durch Disziplinierung, eher durch Kursfestsetzung als durch Kostensenkung, eher durch Transformation des Produkts als durch Spezialisierung der Produktion. Die Korruption gewinnt hier neue Macht. Zum Zentrum oder zur Seele des Unternehmens ist die Dienstleistung des Verkaufs geworden. Man bringt uns bei, dass die Unternehmen eine Seele haben, was wirklich die größte Schreckensmeldung der Welt ist. Marketing heißt jetzt das Instrument der sozialen Kontrolle und formt die schamlose Rasse unserer Herren. Die Kontrolle ist kurzfristig und auf schnellen Umsatz gerichtet, aber auch kontinuierlich und unbegrenzt, während die Disziplin von langer Dauer unendlich und diskontinuierlich war. Der Mensch ist nicht mehr der Eingeschlossene, sondern der verschuldete Mensch. Das ist Juniradio 104.1. Allerdings hat der Kapitalismus als Konstante beibehalten, dass 3/4 der Menschheit in äußerstem Elend leben, zu arm zur Verschuldung und zu zahlreich zur Einsperrung. Die Kontrolle wird also nicht nur mit der Auflösung der Grenzen konfrontiert sein, sondern auch mit dem Explodieren von Slums und Ghettos, wo aber eigentlich tatsächlich auch nur die Gasleitungen explodieren. Das steht heute auch in der Zeitung, 20 Tote, Vermisste und so weiter, das steht unter Vermischtes. Das steht gleich unterhalb heute in der Zeitung von Pinguin verschluckt Digitalkamera, was anscheinend in irgendeinem Zoo passiert ist. Man braucht keine Science-Fiction, um sich einen Kontrollmechanismus vorzustellen, der in jedem Moment die Position eines Elements in einem offenen Milieu angibt. Tier in einem Reservat, Mensch in einem Unternehmen. Elektronisches Halsband. Otto Schilly malte sich eine Stadt aus, in der jeder seine Wohnung, seine Straße, sein Viertel dank seiner elektronischen Karte verlassen kann, durch die diese oder jene Schranke sich öffnet, aber die Karte könnte auch an einem bestimmten Tag oder für bestimmte Stunden ungültig sein. Was zählt, ist nicht die Barriere, sondern der Computer, der die erlaubte oder unerlaubte Position jedes Einzelnen erfasst und eine universelle Modulation durchführt. Die soziotechnische Untersuchung der Kontrollmechanismen erfasst bei ihrem Aufkommen müsste kategorial sein, also Kategorien bilden, Kategorien herstellen, in Kategorien gedacht werden und beschreiben, was schon jetzt anstelle der disziplinarischen Einschließungsmilieus, deren Krise alle Welt verkündet, aufgebaut wird. Es könnte sein, dass alte Mittel, die den früheren Souveränitätsgesellschaften entlehnt sind, wieder auf den Plan treten, wenn auch, also dann so prä-napoleonische Verfahren, wenn auch mit den nötigen Anpassungen. Entscheidend ist, dass wir am Beginn von etwas Neuem stehen. Im Gefängnisregime die Suche nach den Ersatzstrafen, zumindest für die kleinen Delikte, und der Einsatz elektronischer Halsbänder, die dem Verurteilten auferlegen, zu bestimmten Zeiten zu Hause zu bleiben. Im Schulregime die Formen kontinuierlicher Kontrolle und die Einwirkung der permanenten Weiterbildung auf die Schule, dementsprechend die Preisgabe jeglicher Forschung an der Universität, die Einführung des Unternehmens auf allen Ebenen des Bildungs- und Ausbildungswesens. Im Krankenhausregime die neue Medizin ohne Arzt und Kranken, die potenzielle Kranke und Risikogruppen erfasst, was keineswegs von einem Fortschritt hin zur Individuierung zeugt, wie man sagt, sondern den individuellen Körper durch die Chiffre eines Kontrollmaterials ersetzt. Im Unternehmensregime neuer Umgang mit Geld, Produkten und Menschen, die nicht mehr die alte Fabrikform durchlaufen. Das sind ziemlich winzige Beispiele, die in der heutigen Nachrichtensendung auch nur dazu dienen, die Grundlage zu bilden, für etwas, was wir vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag versenden an die lieben Hörer von 104.1 Juniradio, nämlich einer Breaking News Show über Raumkontrolle. Raumkontrolle. Das sind ziemlich winzige Beispiele, die jedoch verdeutlichen können, was unter Krise der Institutionen zu verstehen ist, die einem ja auch nicht mehr als Institutionen gegenüberstehen, sondern nur in Form ihrer outgesourcedesten Freelance-Mitarbeiter, die alle eigentlich ja haben wir heute mit nichts, mit keiner dieser Institutionen und daran besteht möglicherweise ihre Krise noch irgendetwas zu tun, selbst wenn wir mit ihnen arbeiten, nämlich der fortschreitende und gestreute Aufbau einer neuen Herrschaftsform, einer, die Spaß macht, zunächst auf der einen Seite. Eine der wichtigsten Fragen dürfte die Untauglichkeit der Gewerkschaften betreffen. Das hatten wir, ich glaube, im Spiegel hat sich nichts geändert, die Nachrichtenlage bleibt in etwa gleich. IG Metall, ein zynischer Streik. Anderes Fenster aufmachen. BB Edit ist das Programm, was hier der
das Herzstück der Nachrichtenredaktion ist im Juniradio. Untauglichkeit der Gewerkschaften. In ihrer ganzen Geschichte waren sie gebunden an den Kampf in den Einschließungsmilieus oder gegen die Disziplinierung. Können Sie sich der neuen Situation anpassen oder machen Sie neuen Widerstandsformen gegen die Kontrollgesellschaften Platz? Lassen sich schon Ansätze dieser künftigen Formen sehen, die in der Lage wären, die Freuden des Marketings anzugreifen? Viele junge Leute verlangen seltsamerweise, motiviert zu werden. Sie verlangen nach neuen Ausbildungsworkshops und nach permanenter Weiterbildung. An ihnen ist es zu entdecken, wozu man sie einsetzt, wie ihre Vorgänger nicht ohne Mühe die Zweckbestimmung der Disziplinierung entdeckt haben. Die Windung, der gewundene, watschelnde Gang eines Linux-Pinguins ist noch viel komplizierter, als es die Gänge eines Maulwurfsbaus sind.
Like a rubber balloon. Oh, get that squeegee. Everything's wonderful. Everything's grand. Everything's swinging all across the land. You know it. Bust out the biscuits, strike up the band, play those videos, every woman and man, girls, MTV, whoa, makes me wanna smoke crack. Hey, fly out the window.
Und wenn dieser Text von Deleuze ist tatsächlich der eine kurze alte Text, auf dem immer wieder... Wenn jemand einen neuen weiß, bitte einreichen. Hier ist gerade im Spiegel Online irgendwie noch so das, was dem wie nennt man das, fast den Boden ausschlägt oder der Torte das Sahnehäubchen aufsetzt. Deleuze schrieb über diese Reform, Spiegel Online, Schlagzeile, SPD im Reformrausch. Die SPD setzt sich an die Spitze der Bewegung und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir jetzt, ich kann das gerne weiter, Oswald Metzger steht vor einem Lügenausschuss, auch das ist hoch unwichtig. Ich kann das gerne weiter vorlesen. Im Hintergrund wird dazu laufen, MTV makes me wanna smoke crack. Ich werde dann leiser, dann wird auch MTV makes me wanna smoke crack leiser und dann folgen im Juniradio die Nachrichten. Mein Name war Robert Luxemburg. Und wir hören uns morgen um 18 Uhr wieder. Und Juniradio sendet 24 Stunden am Tag.
And everyone's perky and everyone's uptight. I love those videos, I watch them all day.
What's the problem?
I don't know, just stop the tape.